Guten Morgen miteinander. Ja, worüber kann man an einem solchen Sonntag predigen? An einem Tag, wo uns allen doch noch der Schock in den Knochen sitzt, auch mir. Wo wir nicht fassen können, dass ein Familienvater von heute auf morgen einfach so aus dem Leben gerissen wird. Die Frau keinen Mann, die Kinder keinen Vater mehr haben. Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Vielleicht kann ich mir das gar nicht vorstellen. Es gibt Situationen, da ist von heute auf morgen alles anders. Vielleicht hast du das ja auch schon mal erlebt. Da kommt ein Unfall, da kommt ein Todesfall, da kommt eine Krankheitsdiagnose, da wird dir deine Lebensgrundlage unter den Füßen weggezogen, verlierst den Arbeitsplatz oder was auch immer. Und plötzlich ist das, was vielleicht gestern noch so ungemein wichtig war, worüber du dir Gedanken gemacht, worüber du dich vielleicht auch aufgeregt hast, das verliert plötzlich an Wichtigkeit und Wert. Das ist alles anders. Gott erspart uns das nicht, auch seinen Kindern nicht. Und wenn das passiert, ich denke, dann bekommt Gemeinde so richtig ihren Wert. Dass Gott uns eben nicht als Einzelkämpfer geschaffen hat, sondern dass er uns hineinstellt in eine Familie, in ein Volk, das ihn kennt, das ihn ehrt und das auch miteinander auf dem Weg ist. Wohl dem, der in solchen Situationen beten kann, und wohl dem, der in solchen Situationen auch vor andere im Gebet eintreten kann. Jesus hat einmal zu Petrus gesagt, ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Da war noch gar nichts passiert. Aber er wusste, dass Petrus in so eine verzweifelte Situation kommen wird. Und da hat er gesagt, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich möchte uns ermutigen, für die Familie zu beten. Nicht nur um Trost, das natürlich in erster Linie, aber auch, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und dass sie diese Adresse kennen, an die sie sich wenden können mit ihrem ganzen Schmerz, mit ihrer Trauer, mit ihrem Unverständnis, mit ihrer Verzweiflung. Da bleiben ja Fragen offen, offene Fragen, die auch nicht beantwortet werden. Und wie gut ist es da, tatsächlich einen Gott zu haben, der sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Für mich hat dieses Wort aus der Jahreslosung nochmal eine ganz andere Tiefe und eine ganz andere Dimension bekommen seit gestern. Ein Gott, der sagt, du darfst zu mir kommen, auch wenn dein Herz voller Unverständnis, ja voller Klagen ist, du darfst kommen, genauso wie du bist, genauso wie du dich fühlst, und ich werde dich nicht abweisen. Ich werde für dich da sein in deinen ganzen Nöten. Und gerade in dunklen Zeiten, denke ich, kann so ein Wort wie so ein heller Stern für uns sein, der uns ein Ziel gibt, der uns einen Weg weist, dass wir eben nicht in Finsternis und Dunkelheit versinken, in dieses Loch hineinfallen, uns in Depressionen verfangen, sondern hinaufblicken können durch diese Tür, wie das auf diesem Bild so schön dargestellt ist, durch diese Tür in eine andere Realität schauen und auch eintreten können. Jesus sagte in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherirren, denn er wird das Licht des Lebens haben und das Licht haben, das zum Leben führt. Und das wünsche ich, dass wir das haben und dass das auch die betroffene Familie hat. Dieses Licht der Welt, ein Licht, das zum Leben führt. Und dieses Licht, es kam an Weihnachten zu uns, klar, aber dabei blieb es nicht. Dieses Licht kommt seit Pfingsten immer wieder zu Menschen, die sich ihm öffnen, die ihr Herz aufmachen und die Jesus als ihren Retter annehmen. Und dieses Licht schenkt Wärme, es schenkt Geborgenheit, es schenkt Orientierung, es schenkt diese lebendige Hoffnung, die wir doch haben dürfen. Als Jesus mit seinen Jüngern sprach und sie darauf vorbereitet, dass er sterben wird und das ja nach unserem Empfinden, nach unserer Einschätzung auch viel zu früh, dass er sterben wird, da sprach er auch mit ihnen über das Licht, über dieses Licht. Er versprach, dass er sie nicht allein, dass er sie nicht im Stich lassen wird, sondern dass er ihnen jemand schickt, der an seiner Stelle bei ihnen ist, sie begleitet und ihnen Trost und Hilfe gibt. Johannes 14, Vers 16 und 17 heißt es, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Für immer, sagt Jesus, in jeder Situation. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich bin so dankbar, dass wir Gott kennen dürfen. Und gerade in den tiefen Tälern, in den dunklen Stunden, da brauchen wir das. Da ist das so eine große Hilfe, so ein Halt, diesen Gott zu kennen, diesen Heiligen Geist zu kennen, von dem Jesus als Parakletos spricht. Parakletos, Helfer. Beistand, Anwalt. Er vertritt uns vor Gott. Er ist unser liebevoller Lehrer. Von ihm können wir uns immer wieder füllen, ausrüsten, ausstatten lassen. Und zwei Kapitel weiter heißt es dann noch in Johannes 16, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch, der Parakletos. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Ein großartiges Versprechen Jesu. Ja, und dann passierte ja das für die Jünger damals Unfassbare tatsächlich. Jesus wurde ja tatsächlich gefangen genommen. Er, auf den sie alle ihre Hoffnungen gesetzt hatten. Er wurde gefangen genommen, er wurde gefoltert, er wurde gekreuzigt, er ist gestorben. Viel zu früh. Aber er blieb nicht im Grab. Er ist wieder auferstanden und er hat das erfüllt, was er seinen Jüngern versprochen hat. Und mit seiner Auferstehung hat er die Grundlage gelegt. Ja, hat er wieder versprochen, dass auch wir auferstehen werden. Er hat den Tod besiegt und auch das dürfen wir uns in solchen Situationen vor Augen führen. Paulus schrieb im Römerbrief, in Römer 6, Vers 4, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da, wo wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Und dann ein paar Kapitel weiter, Römer 14, Vers 8. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Das ist der große Schatz. Das ist der große Vorteil, den wir haben als Christen gegenüber Menschen, die Jesus Christus nicht haben und nicht kennen. Wir dürfen wissen, dass das, auf was wir hier unsere Hoffnung setzen, auf was wir unser Leben bauen, dass das eben über den Tod hinausreicht, dass das eben nicht endet an einem Grab, dass es Ewigkeitswert hat. Aber bis es soweit ist, dass wir dort angekommen sind, gilt es hier ein Leben zu meistern, gilt es dieses Leben zu leben, unsere Zeit auszukaufen, unseren Auftrag zu erfüllen. Und für diese Zeit verheißt uns Jesus den Heiligen Geist als Beistand und als Helfer, als Tröster und als Ratgeber. Ein Ratgeber für alle Lebensfragen. Aber der Heilige Geist, er berät uns nicht nur, er begleitet uns nicht nur, er stattet uns auch aus mit dem, was wir brauchen. Er gibt uns Anteil an seiner Kraft, an seiner Weisheit und an seiner Autorität. Auf diesen Parakletos sollten die Jünger also warten. So hat es Jesus ihnen gesagt. Sie sollten warten und erst losziehen, erst dann ihren Auftrag erfüllen, wenn er gekommen wäre. Jesus hat noch einmal mit ihnen über den Heiligen Geist gesprochen nach seiner Auferstehung. Da hat er ja sie immer wieder besucht, hatte Gemeinschaft mit ihnen, auch Tischgemeinschaft. Und ein paar Gespräche sind uns in der Bibel aufgeschrieben. Und da heißt es zum Beispiel in Apostelgeschichte 1, Vers 4, bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Ja, das hatte er. Wir haben es gerade gelesen, die Jünger wussten schon Bescheid, aber sie sollten sich erinnern, auch sie waren ja noch in Schockstarre und in einer Schockstarre vergisst man so manches. Jesus sagt, erinnert euch, was ich euch gesagt habe, ihr sollt auf diesen verheißenen Beistand warten, macht's nicht alleine. Das heißt dann noch vier Verse weiter, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Als Menschen kommen wir so schnell an unsere Grenzen. Erleben wir gerade auch wieder. Kevin hat so treffend ausgedrückt, was haben wir denn an Worte? Was können wir denn sagen? Wie gehen wir denn um? Und da sagt Jesus, versucht es doch gar nicht alleine. Stürmt nicht los ohne mich, sondern lasst mich euer Begleiter sein. Wartet auf diesen Parakletos. Und unser großer Vorteil ist ja, wir brauchen ja gar nicht mehr zu warten. Das war ja noch vor Pfingsten. Wir befinden uns nach Pfingsten. Der Helfer, der Tröster, er ist da und er verändert alles und jeden, der bereit ist, sich verändern zu lassen. Er rüstet aus mit diesem übernatürlichen Frieden, mit Durchhaltevermögen, tatsächlich auch mit Freude im Leid, mit Weisheit, mit übernatürlichen Gaben. Ohne diesen Helfer ist Christheim absolut mühsam, ein Kampf, ein Krampf. Wir können das, was wir sind und wer wir sind, tatsächlich nur leben, wenn er uns dabei hilft. Ein Leben als erlöste Gotteskinder. Ohne ihn wird unser Leben schnell, mühsam, kraftlos, trocken. Und daher ist schon ziemlich dramatisch, dass viele Menschen, ja auch Christen, mit dem Heiligen Geist gar nicht mehr so viel anzufangen wissen. Mein kleiner Sohn, der hat mich mal gefragt, wo er noch im Kindergarten war, Mama, wer ist eigentlich dieses heilige Gespenst, von dem ihr immer redet? Der Heilige Geist, für viele Menschen nicht greifbar, irgendwie eine magische, mystische, schwappelnde Kraft, eine Himmelskraft. Aber wisst ihr, der Heilige Geist ist so viel mehr als eine Kraft. Er ist eine Person und das ist so entscheidend, auch wenn es uns jetzt vielleicht so trivial klingt, aber das ist so entscheidend, denn man geht mit einer Person ganz anders um wie mit einer Sache. Man geht mit einer Person ganz anders um als mit einer Kraft. Über eine Kraft können wir verfügen. Die machen wir uns nutzbar. Wir nutzen die Kraft der Sonne, wir nutzen die Kraft des Windes, wir graben Kohle und Erdöl aus, machen uns das nutzbar, diese Kraft. Aber der Heilige Geist lässt sich nicht aus- und abschalten. Er hat keinen Schalter, wo wir drücken können und dann fließt Kraft. Er lässt sich nicht bedienen. Wir können ihn weder erzeugen, noch können wir uns ihn nutzbar, dingbar machen. Wir verfügen nicht über ihn. Er ist eine Person. Eine Person mit einem eigenen Willen, mit Gefühlen, mit Persönlichkeitsmerkmalen. Und je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, umso besser werden wir ihn kennenlernen und umso inniger werden wir ihn auch als Wegbegleiter haben können und auch mit ihm zusammen Reich Gottes bauen können. Im Heiligen Geist kommt uns Gott so nah. So nah, dass er sogar Wohnung in uns nimmt. Er kennt und er versteht dich und mich besser, als wir es selber tun. Vor ihm können und vor ihm müssen wir auch nichts verborgen oder verheimlichen. Er steht an unserer Seite, er ist auf unserer Seite, aber wir entscheiden, wie dicht wir ihn an uns ranlassen. Eine Freundschaft funktioniert immer mit beiden Personen. Einer allein kann keine Freundschaft leben. Und wenn einer allein nur liebt und der andere nicht, ist das eine schwierige und traurige Geschichte. Wir können den Heiligen Geist einladen und das wünscht er sich. Wir können uns aber auch ihm verschließen. Wir können ihn erfreuen und wir können ihn betrüben. Die Bibel verwendet verschiedene Bilder für den Heiligen Geist. So wird er zum Beispiel bezeichnet als ein Wind. Ruach, Pneuma. Im Alten, im Neuen Testament wird verwendet für den Heiligen Geist. Das bedeutet Hauch, Wind, Atem, Atem Gottes. Aber der Heilige Geist ist viel mehr als ein Wind. Er weht wie ein Wind, aber er ist mehr als Wind. Er wird bezeichnet als ein verzehrendes Feuer, als ein lebensspendendes Wasser. Er wird verglichen mit Salböl oder auch mit einer friedensbringenden Taube. Aber das alles sind nur Bilder, Bilder, die einen kleinen Aspekt, ein Merkmal seines Wesens und seines Handelns uns verdeutlichen. Aber er ist mehr als Wind, mehr als Feuer, mehr als Wasser, mehr als Öl, mehr als eine friedensbringende Taube. Er ist unser göttlicher Beistand. Er ist die Verheißung des Vaters, dein und mein Wegbegleiter, aber eben ein ganz besonderer. Menschen, habe ich schon gesagt, kommen so schnell an ihre Grenzen. Das ist beim Heiligen Geist anders. Er ist nicht nur eine Person, er ist eben auch Gott. Und damit fangen die riesigen Chancen an, die wir mit ihm haben, aber zugleich auch die Probleme. Man kann Gott nämlich nicht erklären. Wir können sein Handeln, sein Denken nicht immer erklären, nicht immer nachvollziehen. Wir können ihn auch nicht beweisen. Beweise mal, dass es Gott gibt, naturwissenschaftlich, mathematisch. Das geht nicht. Das Gegenteil aber übrigens auch nicht. Der Zugang zu Gott funktioniert eben nicht in erster Linie über den Verstand. Den müssen wir nicht abschalten. Nein, sonst bräuchte ich heute nicht predigen. Was ich spreche, geht zuerst mal über euren Verstand. Aber dann geht es hoffentlich auch ins Herz. Und das ist der Zugang, den wir zu Gott haben. Unser Herz. Und das Mittel ist nicht Wissen, ist nicht menschliche Erkenntnis, sondern ist Glaube. Wir werden Gott nie anders erfassen können als im Glauben und mit unserem Herzen. Und das geht ja schon bei diesem Phänomen der Dreieinigkeit los. Als Christen glauben wir an einen Gott, der sich uns aber in drei Personen offenbart. 1 = 3, das weiß ein Grundschulkind, das stimmt nicht. Das ist verkehrt, das ist mathematisch nicht richtig. In der geistlichen Welt schon. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist sind sehr wohl einzelne Personen und voneinander zu unterscheiden. Und doch sind sie der eine Gott. Wir können nicht sagen, wir ehren den Vater, wir lieben Jesus, aber den Heiligen Geist, mit dem fangen wir nichts an, den stellen wir auf die Seite. Das geht nicht. Die drei wirken immer zusammen. Die drei ehren einander. Sie existieren in vollendeter Harmonie und Gemeinschaft. So vollendet, dass sie eben einer sind. Da gibt es keine Konkurrenz. Da gibt es keine Eifersüchteleien. Und ob du zum Vater, zum Sohn oder zum Heiligen Geist betest, du kommst immer an der richtigen Adresse raus. Du landest immer beim ewigen Gott. Manche sagen ja, man dürfe nicht zum Heiligen Geist beten, denn Jesus hat das auch nicht getan. Stimmt, wir lesen in der Bibel immer, wie Jesus mit dem Vater geredet hat. Aber wir lesen auch nicht, dass er verboten hätte, mit dem Heiligen Geist zu sprechen. Und wenn wir glauben, dass der Heilige Geist der Gott ist, der uns nahe kommt, den wir hier haben auf dieser Welt, Vater, Sohn im Himmel, Heiliger Geist hier bei uns, ja, wie sollen wir denn Gemeinschaft mit ihm haben? Wie sollen wir denn mit ihm leben, wenn wir nicht mit ihm reden? Wenn wir nicht mit ihm kommunizieren dürfen? Er ist kein göttliches Anhängsel, sondern er ist Gott selbst und er möchte dein allerbester Freund sein. Der Paulus drückt das in einem Segenswunsch aus dem 2. Korintherbrief. Ich finde es so treffend aus. Und da heißt es 2. Korinther 13, 13, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und das wünsche ich uns, gerade an einem Sonntag wie diesem, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns ist. Jesus segnet, hier segnet der Paulus im Namen des dreieinigen Gottes die Korinther und er stellt das heraus, was sie so von Gott brauchen und wir ja auch. Wir brauchen die Gnade unseres Herrn. Unsere Errettung, unsere Erlösung, wir haben sie uns doch nicht verdient, wir bekommen sie geschenkt. Und genau das macht Gnade aus. Gnade steht uns immer zur Verfügung. Wir dürfen nur nicht denken, wir könnten sie uns verdienen. Das geht nicht. Gnade ist ein Geschenk. Das andere ist Lohn. Aber Paulus betet nicht um den Lohn, um die Belohnung von Jesus. Die wird es auch einmal geben. Aber was er hier bittet, ist die Gnade, dass Gott uns unverdient entgegenkommt. Und wir sind doch so total abhängig von dieser Gnade. Wir können es doch nicht aus uns selbst heraus. Und diese Gnade Gottes, sie fand eben am Kreuz ihren Höhepunkt, als Christus tatsächlich für uns starb, als er sein Leben gab. Findet die Erfüllung, diese Gnade findet die Erfüllung am Kreuz und dann natürlich auch in der Auferstehung. Diese Gnade ist wiederum ein Ausfluss der Liebe Gottes und mit dieser Liebe segnet Paulus die Gemeinde im zweiten Schritt. Gott hat nicht nur Liebe, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, auch dann, wenn er sich vielleicht gerade gar nicht so anfühlt. Gott ist auch dann Liebe, wenn deine Welt zusammenbricht. Er ändert sich nicht. Und dann ist da noch dieser dritte Aspekt, nämlich die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und das griechische Wort für Gemeinschaft heißt Koinonia und das meint eine ganz enge, eine ganz vertraute Freundschaft. Eine ganz innige, intime Partnerschaft, wo man sich gegenseitig Anteil gibt, wo man das Herz ausschüttet, wo man sich auch verletzlich macht. Je näher wir uns als Menschen gegenseitig kommen, je mehr Nähe wir zulassen, umso verletzlicher machen wir uns auch. Kennt ihr das? Also ich denke, keiner hier im Raum könnte mich so verletzen, wie mich mein Udo verletzen kann. Weil er die mir vertrauteste Person ist als mein Ehemann. Der Heilige Geist kommt uns noch näher. Er möchte noch eine innigere Gemeinschaft haben. Und auch er macht sich dadurch verletzlich. Das müssen wir uns mal geben. Gott macht sich verletzlich, um diese Gemeinschaft mit uns haben zu können. Als er an Weihnachten auf die Welt kam, da kam er als kleines, hilfloses Baby. Verletzlich. Die Menschen hätten alles mit ihm machen können. Gott ging dieses Risiko ein. Und heute verschenkt er sich in uns hinein. Und wir können ihn betrüben. Wir können ihn verletzen. Und trotzdem nimmt Gott das auf sich, weil er diese tiefe Sehnsucht nach uns hat. Weil seine Liebe so weit geht, dass er eben diese innige Koinonia mit uns leben möchte. Und er wünscht sich so sehr, dass er nicht nur ein Mitbewohner sein darf in unserem Lebenshaus. Die jungen Leute leben ja heute oft in WGs. Da teilt man Küche, Bad und Flur. Aber ansonsten guckt man, dass man sich auch ein Stück weit aus dem Weg geht. Jeder hat seinen eigenen Bereich, hat sein eigenes Zimmer. Der Heilige Geist hat kein Interesse daran, nur unser Mitbewohner zu sein. Er möchte tatsächlich jedes Zimmer, jedes Lebenszimmer bewohnen dürfen, es ausmisten, aufräumen und mit seiner Frische, mit seiner geistlichen Frische durchlüften. Und ich habe mich schon so gefragt, rechnen wir überhaupt noch in unserem vollgepackten Alltag mit diesem Heiligen Geist? Besprechen wir noch unseren Alltag mit ihm? Ist er tatsächlich unser bester Freund? Sind wir uns bewusst, dass er weiter bei uns ist? Und dass nicht nur, wir reden nicht nur mit ihm in Situationen wie diesen jetzt, wo wir nicht mehr weiterkommen, sondern auch dann, wenn es uns gut geht. Auch dann, wenn wir meinen, gerade alles im Griff zu haben. Das macht doch eine Freundschaft aus. Wenn du zu deinem Freund nur kommst, wenn du Hilfe brauchst, dann ist das einfach zu wenig. Natürlich muss eine Freundschaft so aufgebaut sein, dass man kommen darf und kann und auch kommt, wenn man Hilfe braucht. Aber das allein ist doch zu wenig. Wir teilen doch auch die guten Stunden miteinander. Wir haben Spaß miteinander. Wir machen Unternehmungen miteinander. Wir verbringen Zeit miteinander. Und auch wenn der Heilige Geist alles sieht, alles kennt und alles weiß, liebt er es trotzdem so sehr, wenn wir mit ihm reden. Wenn wir uns ihm mitteilen, gerade die kleinen Dinge des Alltags mit ihm teilen und ihn dann in unsere Entscheidungen mit einbeziehen. Das kann man schon beim Aufwachen machen. Ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt. Wenn morgens der Wecker klingelt, dass ich mir sage, guten Morgen, Heiliger Geist. Das ist gar nichts Großes. Guten Morgen, Heiliger Geist, ich bin hier und du auch. Was wollen wir heute tun? Kann man beim Zähneputzen weitermachen, beim Frühstück ihm danken, im Auto ihn loben, mit ihm zusammen Gott loben, den Tag besprechen, sagen, Herr, dies und dies steht an, was denkst denn du dazu? Hilf mir, schenk mir hier und da die richtigen Worte, öffne die Türen für mich. Ich will deinen Willen tun, offenbare dich mir. Danke, dass du mein Begleiter bist. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen hier auch mal wieder dran zu sagen, hallo Heiliger Geist, ich bin hier. Schön, dass du auch da bist. Lass uns miteinander gehen. Lass uns diesen Tag in Angriff nehmen. Ich bin bereit. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf diese Werke, die du für mich vorbereitet hast. Schenk mir deine Kraft, schenk mir deine Weisheit dafür, das zu tun. Wisst ihr, der Heilige Geist ist das Beste, was uns passieren kann. Und wenn er zu uns redet und das, was er zu uns spricht, ist auch das Beste, was uns passieren kann. Und wenn er uns führt und wenn er uns durch uns hineinwirkt in eine Welt, die ohne ihn verloren ist, dann ist das auch das Beste, was dieser Welt passieren kann. Und dafür rüstet er uns ja aus mit übernatürlichen Gaben, mit Fähigkeiten. Aber wir müssen einfach auch sehen, er ist und er bleibt Gott und wir sind Menschen. Er ist uns übergeordnet, er ist unser Freund. Aber wir können, ja, es ist nicht auf einer Ebene. Er führt Regie und das lässt er sich auch nicht nehmen. Er lässt sich das Heft nicht aus der Hand nehmen. Und noch etwas ist mir wichtig geworden, mein letzter Punkt für heute. Der Heilige Geist ist weder käuflich noch bestechlich. Wir können ihn nicht durch fromme Worte oder Taten beeindrucken. Er lässt sich auch nicht manipulieren. Und überall dort, wo wir aufgefordert werden, Geld zu bezahlen, um die Gegenwart Gottes zu intensivieren, oder auch geheilt zu werden oder was auch immer, Segnungen des Heiligen Geistes zu erleben. Überall dort, wo wir da aufgefordert werden, dafür Geld zu bezahlen oder irgendwelche Gegenstände zu kaufen, die das intensiver ermöglichen. Ich rate zu äußerster Vorsicht. In Matthäus 10 lesen wir Worte von Jesus, wo er sagt, Matthäus 10, Vers 8, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Und das ist ein hoher Auftrag. Das ist ein Auftrag, das können wir nicht aus uns heraus tun. Keiner von uns kann Kranke gesund machen, Tote auferwecken, von Dämonen befreien. Keiner kann das. Aber mit dem Heiligen Geist in uns als seine Werkzeuge kann es geschehen. Aber Jesus macht weiter und sagt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch weiter. Gott verschenkt sich an uns, er rüstet uns aus mit übernatürlicher Kraft, Autorität, mit Weisheit. Und das dürfen wir dann auch weitergeben. Das, mit dem wir selbst gesegnet wurden, dürfen wir einsetzen zum Segen für andere. Und so multipliziert sich Gnade und das ist Gottes Plan und Wille für uns und für diese Welt. Und da haben wir einen Auftrag und das sendet uns Gott. Er sagt, tu es nicht allein, lass mich dein bester Freund sein, lade den Heiligen Geist immer wieder ein, lass ihn hineinkommen in dein Leben, dass er da aufräumt und lass dich beschenken mit Kraft und Autorität aus der Höhe, um darin anderen zu dienen, Reich Gottes zu bauen und das, was Jesus getan hat, fortzusetzen. Er machte den Auftrag und wir sollen Stellvertreter an seiner Statt sein, das Werk fortführen, was er angefangen hat, in seiner Kraft und in seiner Autorität. Dafür sind wir noch am Leben. Eigentlich könnte doch auch uns, wenn wir jetzt nur uns anschauen, jeder für sich, nichts Besseres passieren, als jetzt abberufen zu werden und beim Herrn zu sein. Da wird es uns so viel besser gehen. Aber Jesus lässt uns noch hier, weil es noch Werke gibt, die wir zu tun haben. Aber unsere Erdenzeit läuft ab. Das macht uns ja dieses furchtbare Ereignis und dieser gestrige Tag wieder so bewusst. Keiner von uns weiß, wie viel Lebenszeit ihm noch braucht, um das zu tun, was Gott durch uns tun möchte. Mose sagt im Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das ist nicht unsere eigene Klugheit. Das ist die Klugheit und Weisheit des Heiligen Geistes, die wir da brauchen. Unsere Erdenzeit läuft ab, aber Gott stellt sich zu uns und er hilft uns. Er ist Helfer, Tröster, Lehrer an unserer Seite. Und wenn wir bewusst und immer wieder Gemeinschaft mit ihm suchen, dann erfüllt er diesen Wunsch so liebend gerne. Und dann werden wir von ihm lernen, in den Segnungen zu leben, auch schon hier und heute, die Jesus für uns erworben hat. Dazu lädt uns Gott ein, zu ihm zu kommen. Mit all unserem Unverständnis, mit all unserer Not, auch mit unserer Freude, auch mit unseren Siegen, gehört ja auch zum Leben dazu. Es gibt grüne Auen und es gibt finstere Täler. Es gibt einfach beides. Und es gibt ein wunderschönes Lied, in dem es heißt, berge mich in deinem Arm, schütze mich mit deiner starken Hand. Wenn die Meere toben, Stürme wehen, werde ich mit dir übers Wasser gehen. Du bist König über Wind und Flut. Mein Herz wird still, denn du bist Gott. Wir wollen das jetzt noch singen, das Lobpreisteam bitten. Und ich lade uns ein, dass wir die Worte dieses Liedes zu unserem Gebet machen. Dass wir das wirklich ergreifen und glauben, dass wenn Meere toben, wenn Stürme wehen, unser Gott da ist, dass er da ist, sogar so, dass wir mit ihm übers Wasser gehen können, dass das Unmögliche durch ihn möglich wird. Er ist der König über Wind und Flut. Und deshalb können wir sagen, ja, Herr, mein Herz kann still werden. Ich darf zur Ruhe kommen, denn du bist ein guter Gott. Amen.